Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und
Sina Deutsch.
Er ist ein Bankräuber. Er ist Ausbrecherkönig. Das klingt fast schon faszinierend, wie eine Fernsehserie, so Haus des Geldes oder so. Unser nächster Täter ist 8-mal die Flucht aus dem Gefängnis gelungen. Ein genialer Gauner ist er allerdings nicht. Er ist und er bleibt ein Schwerverbrecher, ein Mörder.
Wir sprechen heute über Christian Bogner. Den Namen dürfen wir sagen, weil dieser Täter auch immer wieder die Öffentlichkeit sucht. Bogner ist auch nicht sein echter Name. Er hat ihn sich ausgesucht im Gefängnis. Und das durfte er, weil er behauptet hat, Mitgefangene wollten ihn umbringen. Und das wurde dann tatsächlich auch standesamtlich beurkundet. Joe, kennst du sowas aus deiner Erfahrung als Gefängnisarzt? Kommt das öfter vor?
Also ich kann mich nur an einen einzigen Fall erinnern, dass jemand irgendwie bis über Jahrzehnte behauptet hat, dass er einen ganz anderen Namen hat, eine ganz andere Identität besitzt und dass das Gericht, glaube ich, irgendwie ein Jahr darauf verwendet hat, ihm sozusagen nachzuweisen, dass er wirklich so heißt, wie er heißt, nicht so, wie er sich nennt. Und dass einige so in so eine Pseudologia Fantastica sich verstricken, dass sie so eine Legende aufbauen, dass sie selbst dran glauben. Also es ist schon frappierend, dass Leute, die bei klarem Verstande sind, aber trotzdem sich so in ein Lügengeflecht oder so in eine fremde Identität hinein geflüchtet haben oder begeben haben, dass sie das selber glauben. Das ist schon irre, aber es passiert nicht so oft.
Also da geht's ja eher darum, glaube ich, dass er geschützt wird, wenn man nicht weiß, wer er wirklich ist. Ich kann mich erinnern, Josef Fritzl, du weißt ja, unser erster Podcast war das. Fritzl hat ja auch einen neuen Namen. Der hatte sich 2017 in Meyerhoff umbenannt für, ich weiß es noch, 546 Euro Verwaltungsgebühr. Die Frage ist doch, also nützt das wirklich etwas? Er bleibt ja derselbe und es werden doch auch Mitgefangene relativ schnell draufkommen, wer er wirklich ist. Also was bringt dieser neue Name?
Na, ich habe das Gefühl, dass einige halt einfach damit die Justiz beschäftigen. Natürlich ist das so, ich habe das oft erlebt, dass bekannte Verbrecher, also deren Gesichter und deren Namen halt irgendwie auch durch die Medien gingen, also Bildzeitung, erste Seite haben die mal gehabt, dass die halt dann anfangs der Haft gesagt haben, man könnte versuchen, mich umzubringen, deshalb muss ich gesichert werden oder ich brauche einen anderen Namen. Es gibt einige bekannte Verbrecher, über die wir auch schon gesprochen haben, die die Zeit im Gefängnis genutzt haben, um dann nochmal wieder irgendwie den Namen ihrer neuen Frau, die dann geheiratet haben und haben den Namen dieser Frau angenommen und so weiter und so fort. Aber letztendlich, du hast es schon gesagt, wenn jemand bekannt ist, wenn jemand so bekannt ist wie dieser Bogner beispielsweise, dann kann der sich nennen, wie er will, dann kann er sich auch Straßennamen geben oder sonst was. Man weiß, wer dahinter steckt.
Ja, über Bogner kann man sagen, das ist wirklich ein Mensch, ein Täter wie ein Chamäleon. Also er wechselt mehrfach die Identitäten, er schlüpft in immer neue Rollen. Geboren ist er als Lenz, dann nannte er sich Ranke, dann eben Bogner, am Ende Danielsen. Also er nimmt sich Namen von Lebenden und auch von Toten.
Ja, ist ein bisschen, kommt er mir vor wie so ein Schauspieler, der sich immer wieder in neue Rollen hineinarbeitet, sich Rollennamen gibt oder sucht und dann halt eben neue Identitäten spielt. Nur mit dem Unterschied, der Schauspieler macht es, weil er weil es als Rolle macht und er weiß, wenn er von der Bühne abtritt, dann ist er wieder er selbst. Und er macht es nur zum Spaß und der macht es halt, dieser Bogner macht es halt, weil er halt ein Verbrecher ist und halt eben immer wieder versucht, in neuen Identitäten neue Verbrechen zu begehen.
Er hat sich den Namen Bogner auch selbst ausgesucht. quasi als Hommage an den Designer Willy Bogner tatsächlich, weil den hat er sehr verehrt, diesen Designer, der und Bogner hat also Markenkleidung über alles geliebt und wollte das eben nach Willy Bogner benennen. Und man hat auch, also bei einem seiner Ausbrüche, das war 1995 aus dem Gefängnis in Lingen, hat man dann in seiner Zelle kistenweise Markenkleidung gefunden. Im Wert von 83.000 Euro hat er sich Markenkleidung in seine Gefängniszelle bestellt und die natürlich nie bezahlt. Wie ist denn sowas möglich?
Naja, wenn der Versender von Markenklamotten sich keine Gedanken macht, dass sie vielleicht im Voraus bezahlt werden, dass das Nachnahmegeschichten sind oder sowas. Ich glaube, das wäre heute nicht mehr möglich, weil die sind natürlich auch oft genug geprellt worden, so dass sie das heute lieber auf Vorkasse machen oder mit Kreditkarte bezahlen lassen. Aber ich kann mich erinnern, dass es durchaus auch Insassen gab, die denen es immer wieder gelungen ist, durch Briefe oder auch durch Telefongespräche sich Sachen zu bestellen, in den Knast hinein zu bestellen, die sie natürlich nicht bezahlt haben, die eine hohe betrügerische Fähigkeit hatten, genau die richtigen Sachen zu sagen oder zu schreiben. Und damit ist es ihnen gelungen, dass man ihnen was geschickt hat. Ich meine, die probieren es halt 100 Mal. Und wenn es von 100 Mal 5 Mal klappt, dann kommt am Ende eine Menge zusammen. Und noch ein Satz. Also ich glaube nicht, dass man bei ihm auf der Zelle Markenklamotten für 83.000 Euro gefunden hat, sondern auf der Zelle gilt ja halt eben Übersichtlichkeit. Das heißt, du kannst dir das nicht alles da in den einzigen Schrank stapeln, sondern das wird dann zur Habe genommen, so nennt man das. Das heißt, wenn du halt eben kistenweise Klamotten hast, dann musst du dich entscheiden, auch das möchte ich jetzt anziehen, aber die überwiegende Menge an Klamotten gibst du dann in die Habe, das heißt in die Kleiderkammer, und es wird dort ordentlich für dich aufgehoben, bis du halt entlassen wirst. Und das zeigt ja auch, dass der halt einfach nicht nur ein Schwerverbrecher ist, sondern dass der alles kann. Der kann betrügen, der kann bescheißen, der kann alle Knöpfe drücken, der weiß, wie es geht, und ist dabei auch sehr obsessiv. Und die gibt es.
Und auch wirklich sehr findig, also weil du auch sagst, so aus dieser Zelle heraus. Und genauso hat er das nämlich auch 10 Jahre später gemacht, als er sich wieder eine neue Identität gesucht hat. Und zwar hat ihn sein Bruder auf die Ähnlichkeit mit einem Mann hingewiesen, Engelbert Danielsen, ein 45-jähriger Gärtner, ein einsamer und arbeitsloser Mann. Und Bogner hat dann aus dem Gefängnis heraus so eine Mär aufgebaut. Er sei also ein Arbeitsvermittler, der auf ihn aufmerksam geworden ist. Also das hat er mit so einem eingeschmuggelten Telefon gemacht, also wirklich mehrfach dort angerufen und sich als Arbeitsvermittler ausgegeben und hat gesagt, er könnte dem Gärtner einen Job bei Daimler Chrysler in Stuttgart-Sindelfingen besorgen. Ne, der war natürlich überglücklich, ja, und er sagte dann, ja, der Umzug nach Süddeutschland muss dann natürlich erstmal geplant werden. Danielsen könne also am 1. Januar anfangen, dort zu arbeiten. Und vorher müsste man eben da mal hinfahren, um das alles vorzubereiten. Und das war so die Legende, die er sich da geschaffen hat, um seine Flucht auch vorzubereiten. Indem er eine neue Identität sich wieder sucht. Und ja, er ist dann auch tatsächlich wieder ausgebrochen. Das war die JVA Lübeck. 7 Uhr morgens. Er hat nämlich in der Gefängnisschlosserei gearbeitet und hat sich dort eine Fluchtkonstruktion gebaut. Also, und das ist wirklich so filmreif. Ne? Er hat nämlich dieses Gerät auf den Gabelstapler geladen, ist damit an die Gefängnismauer gefahren. Also wir reden aber, das ist nicht 1800, das ist 2004 gewesen. Also wirklich so, wo man denkt, ah, man muss ganz, ganz perfide und tolle Pläne haben oder so. Der ist wirklich mit diesem Gabelstapler an die Gefängnismauer gefahren. Er hat diese über die Hydraulik, diese Plattform hat sich dann über den Stacheldraht auf der Mauer gehoben. Er ist auf die Plattform geklettert und hat sich auf der anderen Seite mit einem zerschnittenen Bettlaken abgeseilt. Und als der Alarm dann anging, war er weg. Die Gefängnisleitung war natürlich auch schwer schockiert. Also sie sagten, sie waren also absolut sicher, dass diese Mauer ein unüberwindbares Hindernis darstellt. Also es war schon ein großer Skandal, dieser Ausbruch auch, ne? Und hat auch in der Politik Wellen geschlagen.
Ich kann mich erinnern, es hat ganz heftige Reaktionen ausgelöst. Das weiß ich, das war im Oktober 2004. Und ich weiß, dass die Geschichte mit dem Gabelstapler hat natürlich dann auch in allen Gefängnissen Deutschlands die Runde gemacht. Es wurde überall geguckt, wo gibt es Gabelstapler, die halt einfach für Gefangene zugänglich sein könnten, dass die halt drauf springen und fahren los. Danach gab es keinen einzigen Gabelstapler mehr in einem deutschen Gefängnis, der nicht von einem Beamten, der den Schlüssel auch jedes Mal abzieht, benutzt werden durfte. Es wurden Innensicherungen gebaut, das heißt nochmal vor die Mauer gab es nochmal Ordnungszäune, damit der Gabelstapler niemals an die Mauer fahren kann und dass man die Mauerkronensicherung, also den Stacheldraht, die ganze Elektronik da oben überwindet. Also der wurde sofort nachgerüstet. Man lernt ja immer, wir sind ja ein bisschen wie der Hase und der Igel. Also wir gucken immer, da macht einer was und dann reagieren wir darauf. Also heute würde die Nummer mit dem Gabelstapler definitiv also nicht mehr funktionieren können. Aber es hat natürlich damals, du hast es schon angedeutet, hat es natürlich in Schleswig-Holstein hat es viele politisches, ein großes politisches Nachspiel gegeben. Rechtsausschüsse haben getagt. Es war Landtagswahlkampf. Und damals wurde halt eben Heide Simonis, das war die damalige Ministerpräsidentin, die wurde nach dem Ausbruch, wurde sie aufgefordert, die Zustände in der JVA Lübeck zur Chefsache zu machen. Die Justizministerin musste Rücktrittsforderungen überstehen, hat natürlich ihre Schuld, ihre Verantwortung abgelehnt, hat Disziplinaruntersuchungen gegen Mitarbeiter der Anstalt durchführen lassen. Anschließend gab es natürlich Kritik der Gewerkschaften, wie das so üblich ist. Und das war natürlich wie immer, wenn jemand aus dem Knast flieht auf diese Art und Weise, das habe ich oft genug erlebt, selbst bei Versuchen, also die schon ganz im Keim erstickt wurden, dann ist sozusagen die innere Sicherheit wird auf links gekrempelt. Da wird alles irgendwie, kommt auf den Prüfstand. Und weil man weiß, dass das Ganze zu peinlichen Nachfragen bis in die Heeresleitung, bis in die höchste Ebene der Politik reichen wird. Also da wackeln Stühle und da enden auch manchmal Karrieren von Anstaltsleitern oder von Mitarbeitern von Gefängnissen, wenn einer abhaut. Und wenn dann einer abhaut, der so oft abgehauen ist wie dieser Typ, wo man sagt, hey, ihr wisst es doch, der ist für alles gut, dann ist es natürlich doppelt peinlich. Dann ist es nicht nur peinlich, dann ist es wirklich fast schon, dann ist es schon entsetzlich.
Ja, dass man ihn natürlich dann auch ausgerechnet in der Schlosserei auch noch arbeiten lässt, ne?
Ja, das ist ja das. Da wird ja die Nachfrage gestellt, warum habt ihr den ausgerechnet, den in der Schlosserei arbeiten lassen, wo man halt eben auch sich was zusammenschweißen kann, zusammenbauen kann. Ich kann mich erinnern, dass es bei uns mal einem gelungen ist, das war aber noch vor meiner Zeit, dann hat einer so eine Sportbank, du kennst diese Bänke, die man früher in Turnhallen hat, die waren ja sehr lang, die waren so 6 Meter noch was lang. Und so eine Bank hat er genommen und ist damit, also sozusagen, es war ein kräftiger Mann, bis zur Mauer gerast, hat die angelegt, ist darüber weg und auf der anderen Seite runter und war weg. Nein. Danach wurden die Sportbänke natürlich gekürzt um die Hälfte und es gab diese Innensicherungszäune nochmal. Und es gibt natürlich auch keine Tür mehr, wo man von der Turnhalle relativ flott irgendwie bis zur Mauer laufen konnte. Also das ist halt, heute sind die Gefängnisse an den Mauern so hochgesichert, dass es so gut wie unmöglich ist, noch darüber hinwegzukommen. Das muss man ganz klar sagen. Also das, es gab ja auch Versuche beispielsweise, es gab eine Situation, da ist jemand mit einem Panzer in den Knast, durch das Tor in den Knast hineingefahren und hat da seinen Kumpel mit einem gestohlenen Panzer herausgeholt. Also das hat auch wieder zu Sicherungen geführt. Ja.
Ja.
Also das ist, oder man kennt es beispielsweise, dass in Frankreich halt schwer kriminelle, organisierte Kriminalität mit dem Hubschrauber aus dem Gefängnis geholt worden ist, in Portugal, in Griechenland, wo dann plötzlich ein Hubschrauber geentert oder geschartet wird und man sagt ihm, ja, flieg mal dahin und lande mal. Und was willst du machen? Wenn du die Knarre am Kopf hast, dann fliegst du auch da.
Ja.
Mesrin, der berühmte Ausbrecher in Frankreich, ist ja wiederholt aus dem Knast heraus geholt worden, abgeholt mit dem Hubschrauber. Und deshalb gibt es mittlerweile Höfe, die sind überspannt mit Stahlseilen, damit auch kein Hubschrauber landen kann und damit man nichts machen kann. Weil man darf das nicht vergessen, solche Bogners gibt es natürlich, nicht so viele, aber in jedem Bundesland sitzen irgendwie, je nach Größe, sitzen 50, 60, 70 besonders gefährliche Straftäter, von denen man halt eben weiß, dass man bei denen mit allem rechnen kann. Also dass man sie entweder versucht zu befreien, dass sie versuchen werden zu fliehen, dass sie versuchen werden Geiseln zu nehmen, dass sie permanent damit beschäftigt sind, darüber nachzudenken, wie komme ich hier raus? Und sie haben ja 24 Stunden am Tag Zeit, alles genau zu beobachten, Abläufe irgendwie zu checken, etwas ganz langsam vorzubereiten, sich Mittäter zu suchen, die ihnen dabei helfen, irgendwas zu basteln oder zu bauen. Und das darf man nicht vergessen. Wenn du das zu 100% deines Tages machst, dann kannst du schon gut effektiv, dann kannst du schon sehr effektiv sein. Und das sind solche Täter, sind es, die die Justiz immer wieder vor ganz große Probleme stellt.
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist es schon auch draußen jemand zu haben, der dann bei der Flucht hilft. Und bei Bogner war das auch so. Er hat seinen Bruder und der hat ihm einen Mercedes besorgt und den auch abgestellt. Ein silberner Mercedes-Kombi auf einem grünen Pfad ganz in der Nähe, also nur wenige Meter vom Gefängnis entfernt. Und da hatte der Bruder das Auto abgestellt. Der Schlüssel lag auf dem rechten Hinterrad und Bogner hat den genommen und ist losgefahren. Nicht zu vergessen, im Kofferraum hat der Bruder auch noch eine rote Schaufel und einen Spaten deponiert. Und mit diesem Mercedes hat er dann also sofort sein Opfer auch abgeholt. Engelbert Danielsen, eben um zu diesem Fake-Umzug bei Mercedes in Stuttgart zur Arbeitsstelle dort eine Besichtigung zu machen. Sie sind dann auf der A7 gefahren in Richtung Hamburg und haben dann um 16 Uhr nochmal eine Pause gemacht an einem kleinen Rasthaus, Hasselhöhe. Bogner hat da Bratkartoffeln gegessen und eine Frikadelle. Danielsen hat von ihm großzügig ein Wurstbrötchen ausgegeben bekommen und einen Tee für 2,60 Euro insgesamt. Das sollte die letzte Mahlzeit für Herrn Danielsen sein, denn wenige Minuten, nachdem sie weitergefahren sind von dem Rasthaus, hat Bogner den Mercedes von der Autobahn heruntergefahren und hat dann einem einsamen Feld in der Lüneburger Heide angehalten. Und dort wird die Polizei später auch die Leiche von Engelbert Danielsen ausgraben. Bogner wird dann 4 Tage später verhaftet und hat bei sich die Papiere von Danielsen. Also er hat wieder die Identität angenommen. Und deswegen musste Danielsen auch sterben.
Ja gut, so klar, das war von Anfang an, glaube ich, der Plan, in die neue Identität hineinzuschlüpfen, sich dessen Papiere zu bemächtigen und halt eben unter neuem Namen mit neuer Identität unterwegs zu sein. Aber es hat ja offenkundig nicht geklappt, weil wenn so jemand flieht, wird natürlich alles unternommen, den möglichst schnell wieder zur Strecke zu bringen. Und es war von Anfang an ein eiskalter Plan. Es war von Anfang an ein eiskalt geplanter Mord. Wenn man überlegt, dass das die ganze Vorbereitung aus dem Knast heraus erfolgte, dann muss man natürlich hier an dieser Stelle auch mal nachdenken. Die Mittäterschaft des Bruders, der natürlich das Auto besorgt, die Schaufeln besorgt, den Spaten besorgt. Also über den müssen wir ja nicht reden. Und wir erkennen auch natürlich die hohe kriminelle Energie, die Bogner hat. Wenige Stunden nach dem Ausbruch aus dem Gefängnis einen Menschen einfach nur deshalb umzubringen, weil man dessen Identität, dessen Papiere und dessen Identität haben will. Also, und ihm dafür das Leben zu nehmen, das ist schon eine besondere Hausnummer, wie ich finde.
Ja, aber du hast das schon gesagt, also es ist eine ganz große kriminelle Energie, die hatte er schon immer. Also wenn wir uns die Akte Bogner oder Lenz, wie er eigentlich heißt, anschaut, die ist schon sehr dick. Also den Bogner wurde am 17. April 1956 in Herford geboren. Er gilt schon oft so als der gefährlichste Straftäter Deutschlands. Also hat auch quasi zwei Drittel seines Lebens in Gefängnissen verbracht, ja, also unterbrochen nur durch diese Fluchten, ne, die immer, die ihm 8 von 12 Mal ist es ihm gelungen, also sehr oft gelungen, und er hat auf diesen Fluchten auch immer schwere Straftaten begangen, ne, also er hat Diebstähle, Raub, Banküberfälle, dann schließlich der Mord, also seine Verbrechen sind sehr komplex und heimtückisch, und die Haftjahre summieren sich, und es gelingt ihm aber immer wieder, selbst aus Hochsicherheitsgefängnissen zu fliehen. Also insgesamt ist er 5-mal aus Gefängnissen geflohen, 2-mal aus Haftkrankenhäusern und 1-mal aus dem Gerichtssaal. Also es gelingt ihm wohl, sich, ja, wie du sagst, er hat ja natürlich auch sehr viel Zeit immer in seiner, in der Zelle, ne, sich, also wirklich gute Kenntnisse von handwerklich oder ingenieurtechnisch, wie man sagen würde, zum Beispiel, um eben diese Konstruktion da für den Ausbruch in Lübeck zu bauen. Aber auch, er hat auch sehr große psychologische und juristische Kenntnisse. Er liest natürlich sehr viel in seiner Zelle, ne?
Also, kommt mir so vor wie so ein kleiner MacGyver, der hat so aus irgendwelchen Geschichten heraus sich irgendwas basteln kann, mit dem man irgendwo fliehen kann. Das habe ich auch schon gehabt. Ich habe auch Leute gehabt, die waren sehr klug und auch sehr erfahren und sehr skrupellos, und da wussten wir auch, dass wir jeden Tag die Zelle nach links krempeln mussten, um zu schauen, was der sich da wieder anfängt, Neues zu bauen. Und du darfst nicht vergessen, dieser Bogner hat 2/3 seines Lebens im Knast verbracht. Also die längste Zeit seines Lebens im Knast verbracht. Das ist sozusagen das Milieu, in dem er aufgewachsen ist. Das ist das Milieu, was er kennt. Da kann er seine Fäden ziehen. Da hat er seine Kontakte auch natürlich in die Subkultur einer Anstalt. Das weiß er zu bedienen. Er ist ja nicht dumm. Und er ist skrupellos genug, dass er immer damit beschäftigt ist, wie komme ich hier raus? Und es scheint ja auch bei ihm so zu sein, dass er fast schon einen sportlichen Ehrgeiz entwickelt hat, immer wieder alle Möglichkeiten zu nutzen, irgendwie zu fliehen. Und das genießt er auch. Er genießt natürlich auch diesen Ruf, den er sich damit irgendwie erarbeitet hat.
Ja, ja, also Ausbrecherkönig klingt ja toll.
Wenn du als
toll,
Ausbrecherkönig
ne?
in den Knast genau. zurückkehrst, dann bist du aber im Ansehen der anderen Gefangenen ganz weit oben. Dann genießt du natürlich die Aufmerksamkeit von jedem Beamten, weil jeder, der mit dir beschäftigt ist, könnte ja einen Fehler machen und der könnte wieder dazu führen, dass du wieder, dass dir wieder die Flucht gelingt oder die Entweichung oder sonst was. Das heißt, du genießt eine wahnsinnige Aufmerksamkeit. Und die wird von Mal zu Mal größer. Und das heißt, du wirst irgendwann mal nur noch begleitet von 2 oder 3 Beamten. Du gehst nur noch irgendwie in Hand- und Fußfesseln irgendwie, wenn du ausgeführt werden musst zu Terminen ins Krankenhaus oder sonst wohin. Und das macht auch bei den anderen Gefangenen macht das Eindruck, wenn einer sozusagen da langgeführt wird, wo man sagt, boah, das ist einer. Der ist gut, dem gelingt das, was uns nicht gelingt, oder der wagt das, was wir nicht wagen. Und das ist ein besonderes Image, was einer da auch im Knast natürlich anschließend pflegt. Da verbringt er ja Gott sei Dank die längste Zeit. Aber wenn er draußen ist, macht er natürlich auch immer schlimme Dinge. Und es ist ja so ein bisschen bei ihm, als führe er das Leben wie so von der Katze. Ist ein Leben beendet, dann wechselt er das Fell und macht weiter und wiederholt alles, was er immer schon mal gemacht hat. Und man kommt ihm auch ganz schnell drauf, muss man sagen. Er ist ja nie lange in Freiheit. Er landet immer wieder schnell im Knast. Aber wenn er draußen ist, dann begeht er halt schwerste Straftaten bis hin halt eben zum Mord. Und das macht ihn halt eben auch besonders gefährlich. Also es gibt ja vielleicht mal den, der so abhaut. Ja, weil sich die Gelegenheit bietet, weil so, na gut, jetzt hat der Beamte nicht aufgepasst, das passiert ja. Aber die meisten gehen ja dann auf ihrer Flucht keine weiteren Straftaten, sondern verstecken sich halt, solange das geht.
Ja.
Ich habe schon Leute gehabt, die waren froh, dass sie wieder in den Knast zurück durften, weil die wochenlang in einem Erdloch im Wald frierend gesessen haben. Und das ist nicht so schön. Die waren ganz glücklich wieder, dass sie wieder eine warme Hütte und eine warme Zelle hatten und sich wieder duschen konnten und wieder regelmäßiges Essen bekommen haben. Wir haben natürlich, und wir haben ja einige Fälle auch schon in unseren Podcasts besprochen, immer war wieder auch gefährliche Straftäter, die halt eben über die Mauer gehen oder entweichen. Und auf ihrer Flucht Furchtbares.
Ja, zur Wieme zum Beispiel.
Zur Wieme ne? beispielsweise, mehrere Morde, Vergewaltigungen und so weiter und so fort. Das Irre ist, dass es einigen halt immer wieder gelingt. Ja, dass irgendwann mal so die Aufmerksamkeit erlahmt oder dass sie es immer wieder verstehen, sich in Positionen hineinzubegehen, wo ihnen etwas gelingt. Auf einmal ist wieder das Handy auf der Zelle, was natürlich verboten ist. Ja, und so weiter. Es gibt ja Gefängnisse gerade in Norddeutschland, hier in Schleswig-Holstein, in Hamburg, wo halt eben Insassen bestimmte Angehörige per Telefon erreichen können. Das sind dann auch teilweise kontrollierte Gespräche. Aber du kannst nicht alles kontrollieren. Und irgendwann gibt es die Handys in Gefängnissen. Und ich habe immer an den Preisen für das Handy konnte man immer ablesen, wie viele gibt es gerade. Also wenn ich dir sage, die ersten Handys, die wurden noch gehandelt für fast 2000 Euro. Also Handy plus SIM-Karte und Ladekabel 2000. Zuletzt waren das vielleicht noch 300-400 Euro. Da wusste man, es sind mindestens 10, 15, 20 Handys im Knast, die halt auch weitergegeben werden für Geld, damit jemand telefoniert. Manche nutzen das nur, um mit ihrer Frau zu telefonieren. Aber manche nutzen das halt eben auch aus, um halt Pläne zu schmieden für Entweichungen und sonst was. Deshalb sind wir so besorgt, dass bestimmte gefährliche Straftäter möglicherweise in den Besitz von einem Handy kommen können.
Wie werden die reingeschmuggelt, die Handys?
Ja, die werden natürlich teilweise, sind ja sehr klein, das heißt, die kann man auch in Körperöffnungen schon schmuggeln. Es gibt Leute, ich meine, wenn du so viel dabei verdienst, da wird das schon mal gemacht. Einige werden einfach eingewickelt in irgendwas und über die Mauer geschmissen und dann von einem fleißigen Hausarbeiter dahin gebracht, wo es hinkommen soll. Wir haben in den meisten Gefängnissen verkehren jeden Tag LKWs, die Materialien in die Arbeitsbetriebe bringen. Das sind Paletten, die kann man aushöhlen. Es wenn man entsprechend die Fahrer besticht, findet auch ein Handy den Weg in den Knast hinein. Und in einigen Fällen gibt es möglicherweise auch Beamte, die sich das Geld verdienen und da mal ein Handy mit hineinbringen. Also das Zeug ist ja klein. Das ist, und deshalb passiert das. Und es gibt mittlerweile natürlich Gefängnisse, in denen nachts die Beamten auch oder tagsüber mit Handyfindern, also spezielle Elektronik, an sich tragen, um das eingeschaltete Handy dann zu orten. Es gibt mittlerweile Verfahren, halt eben den Empfang zu erschweren, dass du sozusagen ein künstliches Funkloch herstellst und so weiter. Also wir sind da.
Spannend.
Ja, und es gibt mittlerweile ja sogar die kleinen Drohnen, die man kaufen kann für 20, 30 Euro oder 40 Euro im Spielzeughandel. Und da kannst du so ein Handy sozusagen bis ans Zellenfenster fast schon lenken. Das ist, es wird ja immer, die Kerle werden ja immer erfindungsreicher und wir haben Zeit, richtig viel Zeit, drüber nachzudenken, wie es geht.
Ja, zurück zu Bogner. Er steht vor Gericht, also ihm wird der Prozess gemacht wegen Mordes an Engelbert Danielsen. Und schon auch dieser Prozess war schon wirklich ist unter den strengsten Sicherheitsvorkehrungen hat er stattgefunden. Also er sollte wirklich nicht den Hauch einer Flucht bekommen. Also die haben die ganzen Leute, alle Zuschauer und Anwesenden mussten natürlich durch diese Röntgengeräte oder so. Und dann aber auch mussten die Tür noch erst geschlossen werden und alles musste zu sein. Und dann wurde er reingeführt in Hand- und Fußfesseln natürlich. Also es ist schon wirklich höchste Sicherheitsstufe, weil man eben denkt, er könnte auch da wieder ausbrechen. Und Bogner überrascht dann auch mit einer unglaublichen Version zum Tod seines Opfers. Also er denkt sich da wirklich eine Wahnsinnsgeschichte aus. Also er sagt, der Gärtner und er, die haben sich schon vor Jahren in der Ostseetherme Scharbeutz getroffen und es war also sofort eine Seelenverwandtschaft, eine platonische Liebe. Er, Bogner, sei damals eben auf Haftfreigang gewesen und habe da Danielsen getroffen. Und Danielsen hätte ihm dann auch eben bei der Flucht quasi da im Auto gewartet und sie hätten sich liebevoll begrüßt. Und auf einmal wird er handgreiflich, zudringlich, bedrängt ihn sexuell und beginnt ihn zu würgen. Also Danielsen soll ihn gewürgt haben. Daraufhin wurde er irgendwie ohnmächtig und wusste nicht mehr, was sich danach tatsächlich zugetragen hat. Fakt ist also, dass er sagt, er hat, also es ist wohl so, also so war der Tathergang, den die Ermittler und die Rechtsmediziner gesagt haben, dass er dem Opfer eine rote Krawatte um den Hals gelegt hat und zuzog und ihn quasi erdrosselt hat, ne? Und er sagt aber, in diesem Moment kann er sich eben gar nicht mehr erinnern. Also er sei irgendwie ohnmächtig geworden nach dieser sexuellen Bedrängung von Danielsen. Und als er wieder aus der Ohnmacht erwachte, hatte er also nebendran diesen toten Mann, seinen toten Freund. Der lag auf einmal plötzlich leblos neben ihm auf der Decke hinten im Auto. Und da sagte er, was hätte ich denn tun sollen?
Das hätte mir ja keiner geglaubt.
Genau, hätte ich sagen sollen, ich bin der gesuchte Ausbrecher Christian Bogner. Mir ist gerade ein Freund in meinem Fluchtauto gestorben. Das hätte mir auch keiner geglaubt, sagt er.
Ja.
Also habe ich ihn am Waldrand begraben.
Dramatischer Ausgang eines Liebesspiels, das ist natürlich etwas, das hat man nicht gerne. Und aber es zeigt ja auch, der scheut sich ja nicht, eine Konstruktion, also wie gesagt, eine Geschichte zu erfinden, wo er natürlich genau weiß, was kann er erzählen, für welche Tatzeitraum muss er auf Bewusstseinsstörung machen, auf Amnesie, kann ich mich nicht erinnern, also weil ich ja keine Luft, da war ich ohnmächtig, offenbar habe ich mich reflexhaft gewehrt und dem die Krawatte so fest zugezogen, dass er daran gestorben ist. Ich habe ihn also sozusagen in Notwehr erwürgt, aber so genau weiß ich nicht mehr, wann das gewesen ist. Ja, aber ich habe mich halt notgewehrt. Und da ist er schon clever. Er weiß genau, dass er jetzt schon die Legende vorbereitet, irgendwie, also auch im Hinblick auf Strafbarkeit. Wann setzt er auf Unzurechnungsfähigkeit? Das sind ja alles Gedanken, die er kennt und die er bedient. Und das kann er aus der Hüfte. Das bedient er aus der Hüfte. Das hat er auch schon immer wieder, solche Geschichten hat er immer wieder schon auch vorher überlegt, dass man damit halt irgendwie durchkommen könnte. Und das macht ihn ja so gefährlich, weil er kann wirklich halt solche Stories, die zaubert er sozusagen aus der Tasche, ohne lange drüber nachdenken zu müssen. Das ist halt auch die besondere Gefährlichkeit, ja, die ihn auszeichnet.
Er kann aber diesmal niemanden täuschen. Also der Richter sagt auch tatsächlich, es war eine fulminante Verteidigungsrede in eigener Sache, aber das Gericht glaubt ihm natürlich diesen Tathergang nicht und er wird verurteilt.
Ja gut, dieser Täter ist ein absoluter Blender und er tut natürlich vieles, um jedem Gutachter, der ihn begutachtet, ich sage immer einen Ring in die Nase zu machen und ihn mit an diesem Ring an allem vorbeizuführen, was ihn möglicherweise entlarven könnte. Und deshalb sagt doch ein Gutachter, bezeichnet ihn als infantil, der nächste sagt, er sei paranoid, der nächste sagt, er ist narzisstisch. Also er ist ja ganz oft begutachtet worden und es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, der so oft begutachtet worden ist, also auch von den besten und den teuersten Gutachtern Deutschlands als dieser Bogner. Und ich glaube, auf ihn trifft alles zu. Und er ist natürlich auch ein Erfahrener, er ist ein ausgebildeter Gefangener sozusagen, ein ausgebildeter Patient, der liest psychiatrische Literatur, die Lehrbücher, der liest Psychologie heute beispielsweise regelmäßig, der eignet sich diese Terminologie an. Es interessiert ihn überhaupt nicht, was das zu bedeuten hat, sondern er ist ein Blender. Das heißt, er benutzt nur die Sprache, die Terminologie und den Gestus. Er weiß genau, wann muss ich reumütig erscheinen, wann muss ich sozusagen erstmal aggressiv sein und dann wieder nachgeben, ja, erst Unverständnis vortäuschen und dann auf einmal was verstehen. Nach 30 Stunden Therapie verändert sich ja was. Ja, also er gibt auch den Therapeuten ein gutes Gefühl, dass die halt mit ihm etwas erreichen könnten. Und er kann diese ganze Klaviatur, er kann die weißen Tasten auf dem Klavier und er kann auch die schwarzen Tasten. Das lernen einige, das muss man sagen, die lernen, die lesen auch die Gutachten von anderen, die tauschen sich aus und sagen, was muss man diesem Gutachter erzählen, damit der irgendwo aufmerksam wird. Das wird, überleg mal, wenn es um dein Leben geht, wenn es um viele Jahre Knast geht und du hast dieses Schwarmwissen, diese Schwarmintelligenz, dass du auch andere erfahrene Verbrecher fragen kannst. Sag mal, wie ist der Gutachter? So was hat er dich gefragt. Darf ich dein Gutachten mal lesen? Also die lesen ja nicht nur ihr eigenes Gutachten, sondern manchmal lesen sie auch das Gutachten von einem anderen, um halt zu wissen.
Hat man denn tatsächlich Zugang zu seinem eigenen Gutachten?
Das du hast ja recht, du hast ja ein Recht daran, okay, dein Gutachten zu lesen. Das ist ja kein Geheimwissen. So. Und natürlich, der eine liest sein Gutachten lieber selbst, weil wenn es beispielsweise ein Kindermörder, Kinderschänder ist, der sollte sein Gutachten nicht mit anderen teilen. Aber wenn das hier so Bankraub, Mord, sexuelle Nötigung, Zuhälterei und so weiter, wo man hat gesagt, hey, liest es mal. Und dann wird das ausgetauscht. Und dann wird Schwarmwissen sozusagen kondensiert und eingedampft zu einer Essenz, die natürlich brisant ist, wenn einer dann halt so clever ist wie dieser Verbrecher.
Ja, Bogner wird dann am 5. September 2006 zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Das Gericht hat es als erwiesen angesehen, dass er eben, um eine neue Identität zu erlangen, Dan Jelsen in eine Falle gelockt und getötet hat. Die besondere Schwere der Schuld wurde nicht festgestellt, weil man den Ablauf dieser eigentlichen Tötungshandlung nicht mehr feststellen konnte. Bogner hat dann natürlich auch Revision eingelegt, der Bundesgerichtshof aber abgelehnt. Das heißt, das Urteil war dann nach Ausschöpfung aller Rechtsmittel rechtskräftig. Sein Bruder wurde übrigens am selben Tag zu 3 Jahren und 3 Monaten Haft wegen Beihilfe zum Mord und wegen Gefangenenbefreiung verurteilt. Das heißt, also er wird den Rest seines Lebens wahrscheinlich im Gefängnis verbringen und da gab es auch einen psychiatrischen Gutachten, der gesagt hat, man muss tatsächlich weiterhin davon ausgehen, dass er eine ganz hohe Fluchtbereitschaft hat und man dass auch ein Fluchtversuch mit einer Geiselnahme möglich wäre. Ne? Also es ist eigentlich auch jemand, von dem man annimmt, der wird sich auch nie mehr ändern.
Ja, also ich habe das eben schon angedeutet, der ist ja auch ein narzisstisch gestörter Mensch, der genießt ja diesen Auftritt und der genießt es auch. Und vielleicht geht es ihm gar nicht mehr darum, nochmal Knast zu vermeiden, sondern nochmal das große Spektakel abzuziehen, nochmal draußen zu sein, nochmal in den Medien zu sein, nochmal vor Gerichten zu stehen, nochmal dafür zu sorgen, dass seine Geschichte in die Öffentlichkeit kommt. Ja, das ist, und dafür ist er bereit, alles zu tun, alles. Und da bin ich absolut d'accord, also mit den Gutachtern. Es ist ja von den besten Gutachtern begutachtet worden, weil er natürlich auch hochquerulatorisch ist im Gefängnis, weiter sich beschwert, die Anwälte losschickt und, und. Es gefällt ihm natürlich nicht dort. So wie er jetzt untergebracht ist, das wird ihm nicht gefallen. Ja, das heißt.
Ja, er ist ja in Einzelhaft, was er als Isolationsfolter bezeichnet. Ja, das heißt, er
wird von allem ferngehalten, was er benutzen könnte, um wieder Ausbrüche zu begehen oder Fluchten zu veranlassen oder Fluchthilfen zu veranlassen. Und er ist hochmanipulativ. Er versteht es nicht nur, seinen Bruder und andere Leute sozusagen zu manipulieren, sondern wahrscheinlich auch andere Insassen in Gefängnissen dahin zu bringen, ihm zu helfen dabei, ob sie es merken oder nicht. Das sei dahingestellt. Und deshalb wird er, wie wir sagen, wird er relativ weggesaved. Das heißt, er wird relativ sicher untergebracht. Er hat eine Einzelzelle, er kann in einer Zelle arbeiten, aber er geht nicht in Gemeinschaftsveranstaltungen, er hat nicht sozusagen Schlosserei, Bäckerei, große Arbeitsbetriebe, wo er sich er wird unausgesetzt beobachtet. Das ist sozusagen die höchste Stufe der Sicherheit. Und dann wird auch regelmäßig verlegt in andere Anstalten. Also alle paar Monate wird man ihn umtopfen in eine andere Anstalt, weil es ihm immer wieder gelingt, sozusagen auch nach einigen Monaten wieder irgendwie sich sozusagen wieder so eine Infrastruktur, so eine basale Struktur aufzubauen, wo vielleicht der ein oder andere wieder Vertrauen zu ihm hat, wo ein Beamter auf ihn reinfällt oder ein anderer Mitgefangener irgendwie bereit ist, was für ihn zu tun. Und solche Leute packen wir nicht nur in Niedersachsen oder wo er jetzt gerade sitzt, aus Sicherheitsgründen immer wieder irgendwo werden die in andere Gefängnisse verlegt.
Ja, ja, er rotiert.
Damit sie sich erst gar nicht sozusagen immer wieder neu, die müssen immer wieder sich neu orientieren, gucken, wer jetzt ihr Betreuer ist, ihr Beamter ist und so weiter und so fort, um halt diese, weil sie hochmanipulativ sind und alles, jede Schwäche, jede Nachsicht, jede Unaufmerksamkeit ausnutzen würden, um irgendwie rauszukommen. Und man kann sich vorstellen, dass die Öffentlichkeit, dass wir alle es nicht verstehen würden, wenn so ein Mann, dem 8-mal die Flucht gelungen ist, der weiterhin für den Gutachtern als hochgefährlich und als brisanter Insasse bezeichnet wird. Wenn es dem wieder gelingen würde, also da würden Köpfe rollen, dann kann auch schon mal ein Justizminister seinen Stuhl räumen. Und wie ich finde, auch zu Recht, weil das sind Insassen, die sich einfach darin gefallen, nochmal diesem Nimbus des Ausbrecherkönigs wieder neue Nahrung zu geben und dafür alles tun, töten. Ob das im Gefängnis ist oder draußen, das ist egal. Und mittlerweile ist es halt eben verdammt schwer geworden. In den letzten 10, 15, 20 Jahren ist es immer schwerer geworden, einfach mal so über die Mauer zu gehen. Also die Gabelstaplernummer, die funktioniert nicht mehr. Und heute muss man, wenn man aus dem Gefängnis raus will, muss man schon Sachen machen wie Geiselnahmen oder sonst was und dann wird's eklig. Und das will keiner. Das kann keiner wollen. Und er hat das so zu vertreten. Die Bösen sind nicht die anderen. Er ist, der dafür gesorgt hat, dass er diesen Ruf hat, dass er diese Einschätzung hat. Und er ist der Einzige, der das ändern kann.
Ja, also er rotiert schon seit Jahren zwischen den Hochsicherheitstrakten von den der Anstalten von Celle, Oldenburg und Sehende und sitzt also 15 Jahre in Einzelhaft. Also es existiert kaum ein Gefangener in Deutschland, dem das so ergeht. Und er sagt natürlich, sein Anwalt sagt, es ist Folter. Er denkt, er kommt ja wieder raus, ne? Wird die Resozialisierung verwehrt quasi, also da ist auch, es gibt immer Verfassungsbeschwerden und so weiter, ne? Aber ich denke mal, das ist natürlich, es ist das, was er sich selbst verdient hat.
Ja, gut, aber Sina, wir haben ja einige Fälle besprochen, wo wir auch ähnliche Täter beschrieben haben und über deren Denke geredet haben. Und überleg mal, es gibt, ob das Herr Gefgen ist oder Zubema oder bestimmte andere Kandidaten, die auch im Knast weiterhin irgendwie sich beschweren, die so narzisstisch gestört sind, dass sie ihren Namen immer wieder gerne mal in der Zeitung lesen wollen. Das ist die eigentliche Gefahr, diese schwere, nicht therapierbare narzisstische Störung, sich halt darin zu gefallen, halt als der Bogner in die Geschichte, in die Kriminalgeschichte einzugehen. Und ich finde, da muss man sich von diesem querulatorischen Scheingemetz, Scheingefecht, was da geführt wird, das ist ja ein querulatorisches Scheingefecht, so nenne ich das Ganze, darf man sich nicht irritieren lassen. Das, was ihm jetzt an Sicherheitsmaßnahmen widerfährt, das hat er sich redlichst verdient.